Ich spreche über Open Sourcing, Open Vox und bin Markus Töpfer vom Raumflugbetrieb und Astronautentraining aus der Abteilung Kommunikation und Bodenstation und betreue da die Sprachkommunikationssysteme. Der Inhalt der Präsentation ist erstmal die Sprachkommunikation im Kontrollraum. Was ist da so Besonderes dran? Was gibt es da alles? Dann die Idee von Open Vox. Open Vox steht für Open Voice Communication System. Die Entwicklungsphase 1, wo wir Open Source benutzt haben. Dann ein Plattform-Redesign und die Entwicklungsphase 2, wo wir selber Open Source dann erstellt haben. Das ist jetzt ein Bild vom Raumfahrtkontrollzentrum. Und man sieht hier diese grünen Devices überall. Das sind alles Voice-Konsolen, die stehen an jedem Platz und werden halt benutzt, um miteinander zu sprechen und mit Externen zu sprechen. Die benutzen das auch im Kontrollraum selbst. Diese Terminals sehen ungefähr so aus, dass sie ein Touchscreen-Interface haben, einen Lautsprecher, dann haben sie eine Push-to-Talk-Taste und ein Headset. Hier ist jetzt mein Bild von der Benutzung von dem Vox-System. Das ist eine Flight-Controllerin und die benutzt einen anderen Touchscreen. Also das ist jetzt ein anderes Vox-System. Aber man sieht, wie sie darauf ihre Konferenzen auswählt und das eben per Touch-Input macht. Das Kontrollpanel sieht dann so aus, dass man einen Haufen Konferenzen auf dem Kontrollpanel hat. Also zum Beispiel Space to Ground oder Eurocom oder ISS, Flight Director, und das sind halt mehrere Layouts, die unterschiedlich sind, je nachdem, welche Rolle der Benutzer benutzt. Was ist so speziell an der Kommunikationssystem für Space Mission Control? Das erste ist Multiparty-Multiconferencing. Also wir nehmen nicht ein Multiparty-Conferencing, wo viele Leute in einem Loop zusammensprechen, sondern wir haben viele verschiedene Loops. In der Raumfahrt werden Konferenzen immer als Voice Loops bezeichnet oder als Loops. Das kann sein, dass ich das jetzt öfters mal benutze, den Begriff. Und da sind halt die Leute in vielen Konferenzen gleichzeitig. Das kann man sich vorstellen, wie wenn man viele parallele Skype-Calls offen hat. Das nächste, was eine Besonderheit ist, ist Push-to-Talk. Alle Devices sind mit Push-to-Talk ausgestattet und das ist so ein Button, den man drückt, um dann das Mikrofon aktiv zu schalten. Dann Role-Based Access Control. Also es gibt verschiedene Rollen in dem System, wie zum Beispiel der Captain oder der Flight Director. Der hat ein besonderes Layout, wie ich eben schon gesagt habe. Und andere Rollen haben anderes Layout, wo sie dann verschiedene Konferenzen drauf haben, die sie jeweils für ihren Anwendungszweck gebrauchen. Die Voice Loops sind parallel genutzt und haben Participation States. Also man hat den Monitor State, den man zugewiesen haben kann, den Talk-State, der extra zugewiesen wird, und Talking ist dann, wenn Push-to-Talk gepresst ist, wenn man dann aktuell spricht. Also es können nicht alle auf allen Konferenzen reden, sondern viele dürfen einfach nur zuhören. Zusammenfassend kann man sagen, es gibt halt einmal diese 3-State-System-Configuration mit keine Participation-Rechte, Monitor oder Talk, dann das Push-to-Talk und dann das Multiparallel-Conferencing. Jetzt zur Idee von OpenVox. In der Raumfahrt ist in den letzten 50 Jahren immer ein User-Interface-Mapping gemacht worden. Also die ersten Terminals sahen so aus, dass das hier, das ist das Voice-Terminal und da hat man diese verschiedenen Loops drauf gehabt und die hat man dann selektiert mit Hardware-Buttons. Das war vor 50 Jahren. Und heutzutage sieht es so aus, dass man diese Buttons hat, wie ich eben schon gezeigt habe, dass das Software-Buttons sind, die in irgendeinem integrierten Industrie-PC laufen. Und wir haben dann gesagt, wir wollen das Mapping weiterführen und wollen das halt über eine Webseite darstellen. Das geht ja relativ einfach, wenn man die Buttons so anordnet in einer Webseite und da die Loops auswählen kann. Das ist relativ simpel und die Technologie WebRTC erlaubt uns, eine Medienverbindung bereitzustellen. Und die Idee ist halt grundsätzlich gewesen, dass man eben von der lokalen Seite den Client lädt, Dann hat man eine Anwendungsebene, die mit Python geschrieben ist, wo wir OpenLDAP benutzen, um die Rollen darzustellen. Dann FreeSwitch benutzt haben, um die Konferenzen abzubilden und Apache eben, um die Webseiten auszuliefern. Das Ganze ist dann nochmal ein bisschen aufgeschlüsselter hier. Man hat die Webseiten, man hat diese State Selection, die man auf dem Tablet oder Notebook oder Smartphone machen kann, also auf jedem Device im Endeffekt. Und dann nutzt man eine WebRTC-Verbindung, um sich mit dem Server zu verbinden und dann die Sprache zu übertragen. Der Vorteil dabei ist, dass man device-unabhängig wird, dass man keine Software hat, die man auf den Clients installieren muss und dass man keine Netzwerkinfrastruktur braucht. Also man braucht schon eine Netzwerkinfrastruktur, aber keine dedizierte Netzwerkinfrastruktur für die Sprachkommunikationssysteme. Wir haben uns einen externen Input geholt, um halt unsere Idee zu verifizieren. Und das ist einmal über Hochschulprojekte gelaufen an der Hochschule Bremen, wo wir im ersten Projekt, das hieß MicOn, 15 Studenten hatten, die 2 Semester lang einen Prototypen gebaut haben. Und dieser Prototyp ist eben schon so gewesen, dass er die Auswahl in der Webseite dargestellt hat oder wie hier auf dem Android-Tablet. Die haben 2 verschiedene Clients gebaut, einmal auf Android, einmal auf Webverbindungen und haben halt die States darstellen können und somit im Prinzip die erste Idee verifiziert. Das zweite Projekt hieß Content Loops und da ging es darum, Schlüssel sicher zu verteilen. Und die Idee, die sie dann hatten, war halt verwalten auf irgendwelche Räume und mit Zugangsberechtigungen. Und da war eben der Input von der Schlüsselverwaltung für uns relativ wichtig. Dann haben wir einen Produktdesign-Workshop gemacht, also 2 Stück insgesamt, mit Google zusammen und den Hochschulstudenten und haben da im Prinzip ein Voice-System entworfen. Also was braucht so ein Voice-System alles? Über so einen Produktdesign-Workshop abgehandelt. Wir waren auf der Frostcon und haben das System vorgestellt, um uns Domain-Expert-Feedback zu holen, also von Softwareentwicklern. Dann waren wir auf der Space Ops und haben uns da Domain-Expert-Feedback geholt von Space Operations, die halt da ihren Input geliefert haben. Jetzt komme ich zur Entwicklungsphase 1, Using Open Source. Hier ist es so, dass wir einen FreeSwitch-Server haben und den FreeSwitch-Server mit Call-Control und Switching steuern. Also die Event-Nachrichten, dass jemand einen Loop auf On schaltet, werden dann halt in Calls umgesetzt. Und das Audio-Mixing wird im FreeSwitch gemacht und geht dann über Media-Proxy zurück über eine WebRTC-Verbindung. Dazu haben wir genutzt Apache, Nginx, Node.js, OpenLDAP und eben FreeSwitch. Das Permission Management war in LDAP abgebildet. Wir haben über Node.js in LDAP die Permission abgefragt und dann je nach Permission die Loops geschaltet in FreeSwitch. Das Schalten selber war so konzipiert, dass wir 2 verschiedene Calls hatten. Ein Call war für die eingehende Verbindung, also für die Sprache, und ein Call war für Monitoring, für das Hören. Und wir hatten eine Konferenz von Konferenzen in FreeSwitch implementiert. Das heißt, das haben wir nicht implementiert, das haben wir konfiguriert. Das ist eine Konfigurationssache gewesen. Der Mix von den ganzen Konferenzen, die der User eingeschaltet hat, ist halt in der User-Konferenz gekommen. Und der zweite Call, der ist halt für das eingehende Audio gewesen. Der wurde halt immer speziell auf die Konferenz geschaltet, wo der User Talk enabled hatte. Das habe ich jetzt eigentlich schon erzählt, dass wir 2 Audio-Streams hatten, die unabhängig sind von den Konferenzen. Genau, und das Wichtige war noch, dass wir One-Way-Connections hatten, damit wir kein Echo kriegen. Also wir hatten in den kompletten Conferencing One-Way-Connections. Und das war alles über die FreeSwitch-Konfiguration abgebildet. Damit sind wir wieder bei dem Bild. von der ursprünglichen Idee, dass wir mit Python FreeSwitch steuern. Das hat funktioniert und wir haben einen ersten Systemtest gemacht. Der Use Case war Astronaut Underwater Training. Also die Astronauten machen Unterwassertraining, um zum Beispiel dann Sachen an der Raumstation zu simulieren in der Schwerelosigkeit. Das wird alles im Tauchgang gemacht, unter Wasser. Und dazu wird so eine Tauchmaske benutzt, die auf der rechten Seite ist, wo ein Mikrofon drin ist. Und auf dem Tablet können dann die Operator oder auch die Trainer dann die Anweisungen an die Astronauten geben. Das ist dann wie im Kontrollraum. Wir hatten dazu einen Android-Prototypen geschrieben, der dann über einen Server mit ein bisschen Verkabelung an den Astronautenhelm angeschlossen wurde und die Verbindung bereitgestellt hat. Unser Server ist auf Raspberry Pis gelaufen. Da hatten wir die FreeSwitch-Installation drauf und hatten dann mehrere Tablets oder, wie jetzt hier unten in dem Bild zu sehen, das war ein Smartphone, was so in so einer Tasche drin war, was dann in den Arm geklebt war. Der Systemtest ist gefailed. Und zwar, weil die Schaltzeiten zu lang waren. Also die Voice-Qualität war gut, das Multiconferencing hat funktioniert, Authentifizierung, Autorisierung hat funktioniert, Push-to-Talk hat funktioniert. Die Schaltzeiten waren zu lang, die Verbindungen waren instabil und wir hatten keine Voice-Activity-Indication. Entschuldigung, ich muss mal einen Schluck trinken. Wenn ich sage, die Schaltzeiten waren zu lang, dann ist das eine Schaltzeit von ungefähr zwischen 1 und 2 Sekunden. Also viel länger war die Schaltzeit gar nicht. Aber das war zu lang für die Operatoren. Die wollten die Konferenzen schneller wechseln. Das hatte zur Folge, dass wir ein Plattform-Redesign gemacht haben. Und das ist eigentlich die Entstehung von OpenVox. Also das Plattform-Redesign ist das, was wir als OpenVox bezeichnen. Davor hatte das Projekt noch einen anderen Namen. Hier in dem Plattform-Redesign gehen wir wieder davon aus, dass wir einen Web-Client haben, der über WebSockets kommuniziert und über WebRTC die Medienverbindung macht. Das ist gleich geblieben. Dann haben wir aber ein Multicast-Netzwerk aufgebaut und eine Mixer-Cloud gemacht. Also eine Cloud von verschiedenen Mixern, die für die User die Streams mixen. Das Ganze ist in Plain C geschrieben, weil wir gesagt haben, wir wollen möglichst wenig Abhängigkeiten haben und wir wollen möglichst schnell sein. Es basiert auf einem Event-Protokoll und hier ist jetzt der Event für Switch Loop, wo man den Loop-Namen dann einträgt und den State, wie zum Beispiel jetzt Monitor. Das Ganze ist so, dass wir das hauptsächlich auf diesem JSON-Protokoll basiert haben. Und dementsprechend haben wir auch JSON selber implementiert. Also wir haben relativ viel selber implementiert und alles dreht sich rund um diese JSON-Signalisierung und um eine JSON-Datenbank, die wir in Memory halten. In dieser Memory-Datenbank sind die Projekte drin, die User, die Rollen, die Loops, also das, was vorher in LDAP war, damit wir schneller evaluieren können, also damit wir nicht nochmal eine Netzwerkkommunikation zu LDAP haben, um zu fragen, was darf da jetzt, sondern dass wir das in der In-Memory-Datenbank machen, damit wir weniger Schaltzeiten haben, weil die ja das Problem waren. Dann meldet sich an dieser Datenbank auch die Proxys an und die Mixer und werden dann zugeteilt, je nachdem, wie sie gebraucht werden. Also unsere Kontrollplan hat sich geändert, FreeSwitch ist rausgefallen und wir haben Microservices-based Mixing-Backend gemacht. In diesem Mixing-Backend funktioniert das jetzt so, dass wir eine WebRTC-Verbindung haben, die ist jetzt oben an dem grünen, mit dem grünen Pfeil dargestellt, das ist der eingehende Verbindung, die wird geschaltet auf den Loop, der für Talk gewählt ist. Und das ist eine Netzwerkadresse einfach. Also das ist eine Multicast-Adresse, wo das hingeschickt wird. Die Mixer, die sind so konfiguriert, dass sie über diese Switching-Events sich an verschiedenen Multicast-Adressen anmelden und den Strom zusammenmixen. Und dann wird der zusammengemixte Strom über die WebRTC-Verbindung wieder zurückgeschickt zum Client. Dazu muss der Media-Proxy eben wissen, welcher Mixer zuständig ist, um die Verbindung da anzufragen. Und der Medienproxy wird geschaltet, wenn Talk-Events sind, weil der muss ja zu der richtigen Multicast-Adresse schicken. Und Monitor-Events werden nur an den Mixer-Services geschaltet, weil ja das heißt, dass er eine neue Konferenz zuhören will. Hier ist das Bild nochmal ein bisschen anders dargestellt. Da sieht man das noch ein bisschen genauer mit den Multicast-Streams. Die werden kontrolliert von dem OVMC-VOX-Service. Und wir haben OVMC-ICE-Proxy-Service. OVMC steht eben halt für OpenVox Multicast. Und wir haben halt hier nochmal die gleiche Darstellung wie eben, nur ein bisschen anders. Die Services sind so aufgebaut, dass sie skalierbar sind. Das heißt, es gibt nicht nur einen ICE-Proxy-Service, sondern es kann mehrere geben. Genauso wie es mehrere Mixer-Services gibt, weil jeder Nutzer muss ja einen Mixer-Service haben. Der Stream wird für jeden Nutzer dediziert auf einem Mixer gemixt. Und dann haben wir noch einen Voice-Activity-Service, der nur Voice-Activity macht und Voice-Activity-Indication halt zurückschickt zu dem OVMC-VOX, was die dann wieder an den Client schickt, um zu zeigen, dass da Voice-Activity-Traffic ist. Wir haben einen neuen Client gebaut, der halt wieder auf HTML5 basiert und WebRTC nutzt. Das sieht genauso aus wie die anderen Clients, die halt vorher da waren. Man hat die Buttons, die man drücken kann. Blau ist eine Anzeige für Monitor und grün ist die Anzeige für Talk. Und dieser Client ist fähig, sich zu zwei Systemen gleichzeitig zu connecten. Also ein Backup zu haben. Damit haben wir relativ einfache Möglichkeit, Audio umzuschalten, und zwar relativ schnell umzuschalten, weil die Multicast-Streams geshared werden zwischen Prime und Backup und damit der Audiostrom immer der gleiche ist. Wir haben einen dedizierten Mixer auf jeder Seite für den Client, und wenn er die Verbindung A wählt, hat er halt den Audiostream auch von A, und wenn er die Verbindung B wählt, hat er den Audiostream von B, und die Umschaltung ist also die Umschaltung zwischen Prime und Backup ist im Prinzip instant, weil er zwei WebRTC-Verbindungen auf hat zu zwei WebRTC-Proxys. Den Code, den wir geschrieben haben, den haben wir relativ low-levelig geschrieben. Also hier ist zum Beispiel, dass wir Base64 verwenden. Haben wir selber entwickelt und selber implementiert. Genauso wie andere Dinge, um halt möglichst wenig Abhängigkeiten zu haben. Hier ist mal ein Überblick über die Abhängigkeiten, die es gibt. Kann man das lesen? Fast, okay. Also im Wesentlichen haben wir Abhängigkeiten zu SSL, zu Opus, zu Systemd, dann Pulse Audio, SRTP, Open LDAP und dann ein paar Developer-Abhängigkeiten. Also wie Git, Make, GCC, Package Config, Volquent und so Sachen. Wir haben eine Client-API definiert, die halt die ganzen Events, die wir haben, zwischen Prime und Server, zwischen Client und Server darstellt. Also wie zum Beispiel Logout, Login, Update-Login, das sind alles JSON-Nachrichten, die hin und her geschickt werden und die dann eben die komplette Kommunikation darstellen und zeigen. Das Ganze ist dann so, dass wir eine OpenVox-Referenzimplementierung gemacht haben, und zwar vom System selber und vom Client. Und eigentlich eine geschlossene und kontrollierte Interaktion definiert haben. Das ist die API, die wir da haben, die das ganze Event-Handling dann darstellt und die uns dann ermöglicht, so ein Voice-Kommunikationssystem zu bauen. Ja, und dann haben wir das Ganze auf GitHub gehostet. Seit Mai ist es online. Und jeder kann das jetzt benutzen, der das benutzen will. Und das war eigentlich schon der Talk. Das ging jetzt relativ schnell. Gibt's Fragen? Also die Frage ist, dass OpenSSL Checksum und sowas alles implementiert hat und warum wir das nicht nehmen. Also wir nehmen das schon, OpenSSL als Abhängigkeit nehmen wir und dann nehmen wir auch die Checksum und die Hashes und sowas alles. Wir haben das aber in unserem System oftmals nochmal in ja, eigene Klassen gewrappt, dass man dann statt OpenSSL GNU TLS nehmen kann oder irgendwas anderes. Ja. Ja. Also die Frage ist, ob wir clientseitig mixen, ob wir das überlegt haben. Und das ist tatsächlich in dem Projekt Micron gemacht worden. Also die haben clientseitig gemixt, weil die kein Server-Backend geschrieben haben. Das hat Vorteile und Nachteile. Das Problem ist, dass wir relativ viele Audio-Streams haben und dass wir relativ viel schalten müssen. Und die Schaltzeiten sind ein Problem gewesen. Und wenn wir dann jeden Client schalten müssen, dann müssen wir ja jede Medienverbindung, die in dem Loop ist, müssen wir dann zu allen Clients verteilen. Also müssten wir im Prinzip da n-fach schalten und wenn wir das im Server machen, müssen wir nur einmal schalten. Und da Schaltzeiten ein Problem waren, haben wir das direkt ausgeschlossen. Ja? Also bei Columbus, im Columbus-Projekt sind das 384 Konferenzen und gleichzeitige Personen, die im Loop sind, sind so 30 bis 50.
Das ist ganz schön viel Kommunikation für jeden, der da sitzt.
Ja, ja. Also man kann auch nur, das haben uns die Operator gesagt, man kann auch nur 8 Konferenzen gleichzeitig zuhören, maximal. Alles andere versteht man einfach nicht mehr.
Ja. Ja.
Moment.
Also Frage rein zur Funktionalität her aus Benutzersicht. Wenn ich jetzt mehrere so Loops monitore, sprechen dann die Leute durcheinander? Höre ich die gleichzeitig, weil da Parallelkommunikation stattfindet? Oder was passiert dann?
Also technisch hört man die gleichzeitig. Das ist so. Aber die Kommunikation ist meistens so, wenn auf einem Flight Director Loop zum Beispiel gesprochen wird, da sind die anderen Loops ruhig, weil die hören den mit. Und das ist ein wichtiger Loop und da passen immer alle auf. Und so ist so eine gewisse Hierarchie drin, dass wenn auf einem Space-to-Ground Loop gesprochen wird, dann wird nicht viel anderes geredet. Wenn auf einem ISS Flight Director Loop geredet wird, da wird nicht viel anderes geredet. Und das Gleiche ist auch bei den Multimission-Sachen so. Also Multimission sind die Satellitenmissionen. Wenn die höherwertige Hierarchie spricht, dann sprechen die anderen meistens nicht. Um das eben zu vermeiden, dass es dazu Crosstalk kommt.
Danke.
Bitte.
Und jetzt meinst du, benutzt du dich gefragt, gibt es so eine Art Kursüberwachung? Also kriegt das System mit, wenn es irgendwo stockt, wenn der Benutzer nichts mehr hört? Das kennt man zum Beispiel von Jitsunk oder ist auf einmal irgendwas kaputt?
Also dass wenn der Benutzer nichts mehr hört?
Ja, irgendeine Art von Doppelcheck. Also das kennt man zum Beispiel aus Automotive Safety, da wird ja nochmal extra überprüft, dass das auch Signal auch wirklich ankommt und sowas. Doppelt und dreifach.
Das haben wir nicht drin.
Okay.
Also wir haben aber diese, was ich hier in dem Bild hatte, diese doppelte Anbindung, dass der Benutzer selber dann relativ schnell umschalten kann. Also der kriegt ja, das wird ja nicht so sein, dass das Audio komplett nicht da ist, sondern es wird ja so sein, dass wenn man das Audio hat, dass es dann irgendwann abbricht und dass das im Gespräch abbricht und dann kriegt man es ja mit und dann kann man ja umschalten.
Okay, also auch eine Art Redundanz. Okay.
So. Gibt es da eine Sicherung, dass die Konferenzen mitgeschnitten und gesichert werden aus rechtlichen Gründen oder warum auch immer, wenn später irgendwelche Schuldzuweisungen durch die Gassen gehen, weil was schiefgegangen ist?
Ja, da haben wir eine Recorder-Funktionalität. Die Recorder-Funktionalität ist aber nicht in dem Open-Source-Package mit drin. Also wir haben einen extra Recorder geschrieben, der die ganzen Konferenzen aufnimmt. Beziehungsweise die konfiguriert sind zum Aufnehmen. Es werden nicht alle aufgenommen, aber die wichtigen werden aufgenommen, um dann eben so eine Art Review dann machen zu können. Das ist aber ja relativ einfach in dem System. Der hängt sich auch einfach an die Multicast-Adresse und dann nimmt er das auf, was da kommt. Also was ich noch sagen kann, ist, dass wir mit dieser Art von System das einzige System sind, was halt so ein leichtgewichtiges, webbasiertes System ist für die Raumfahrtkontrollzentren. Die anderen Systeme sind halt alle dedizierte Turnkey-Solutions von Herstellern wie zum Beispiel Frequentes, die Air Traffic Control machen oder irgendwelchen anderen Firmen, die auf Broadcast aussehen, an Broadcast-Systeme bereitstellen. Also das ist das erste System, was so in so einer leichtgewichtigen Art gebaut wurde. Und was ich noch sagen wollte zu den Lizenzen, also wir haben ja relativ wenig Abhängigkeiten, da ist auch ein Grund Lizenzen, dass wir halt möglichst wenig externe Lizenzen haben und unsere Software konnten wir dementsprechend unter Apache 2 lizenzieren. Und das war wichtig für den Industrietransfer, was ja bei Open Source, das entwickelt wird, auch immer noch so eine Frage ist. Kriegt man das hin, dass man das in die Industrie geben kann, ohne dass die GPL, ich sage jetzt mal GPL belastete Software ist, aber oder nicht. Und da war eben halt auch wichtig, dass wir das in die Industrie geben können. Sonstige Fragen? Soll ich mal zeigen, wie es funktioniert?
Ja, gerne.
Weil die Zeit haben wir ja jetzt noch. Da muss ich jetzt mal hier mein WLAN anmachen. Nee, ich zeig nochmal, wie das System funktioniert. Nicht. muss nur in dem ICE-Proxy die richtige IP-Adresse eintragen, sonst funktioniert die nicht. So, jetzt muss ich hier auch die Sourcen erstmal noch einladen. Dann muss ich einen Mixer starten. Und dann kann ich das Voice-System starten. Den Server muss ich als Root starten. Weil der auf der Adresse 443 lauscht. Dann gehe ich auf Localhost. Gehe in den Voice Client rein. Wähle einen User und ein Passwort. Wähle meine Rolle, also als nächstes nimmt man dann die Rolle. Man muss das Mikrofon erlauben und schon passt die Auflösung nicht. So, wenn ich es groß mache, geht's. Also hier hat man halt diese States, die man schalten kann, wenn man in dem Talk-State ist. Und Listen hat, dann schaltet er immer zwischen Talk und Listen hin und her. Und Listen Only habe ich jetzt hier gar nicht. Der würde nur zwischen On und Off schalten. Weil der ja keine zwei States hat. Und man kann immer nur einen Loop in Talk setzen. Und muss dann Push to Talk drücken. Das geht mit der Spacebar. Und da sieht man dann dieses umrundete. Das ist die Voice Activity Indication, die dann angezeigt wird, dass der Voice Activity da ist. Und man sieht, welcher User spricht. Also jetzt spreche ich ja selber hier und da ist das der User 1, den ich eben eingeloggt habe. Wenn ich jetzt einen zweiten User einloggen will, dann geht das nicht, weil ich habe ja nur einen Mixer gestartet. Also man muss im System pro User einen Mixer starten. Die Mixer müssen aber nicht auf der gleichen Maschine laufen, sondern die sind ja Netzwerk gebunden und die können auch auf verschiedenen Maschinen laufen. Das ist alles so gebaut, dass das hochskalierbar ist, damit man größere Systeme bauen kann und kleinere Systeme. Wir laufen im Moment im Betrieb für die Satellitenmission mit 50 Mixern auf einer Maschine, die hat 4 GB RAM und 4 CPUs. Also das ist gar nicht so viel, was man da braucht, um die Sachen laufen zu lassen. Und das läuft seit über einem halben Jahr stabil über die Webanwendung. Und ja, das sind so die States, die ich da habe. Kann ich noch sagen. Achso, es gibt natürlich auch noch eine Admin-Konsole. Die kann ich auch mal zeigen. Da hat man dann das Access Management drin. Und hier ist halt die Konfiguration, wie sie jetzt auf dem Server als Beispielkonfiguration ist, dann ausgewählt. Da hat man die User auf der einen Seite. Dann ist gehighlightet, welche Rolle der User hat und welche Loops in der Rolle sind. Und man sieht auch noch hier, wenn man auf die Loops geht, sieht man auch noch, ob das Listen oder Talk ist. In dem Fall ist es da bei der Rolle 2 Listen und bei der Rolle 1 Talk, wie die verbunden sind. Da kann man den Namen ändern, die Multicast-IP und die Ports ändern. Ah ja, ein großer Punkt, wenn ich gerade Multicast-IP und Port sehe, ist, dass wir bei uns in dem Netzwerk alles über eine Multicast-IP machen und über verschiedene Ports differenzieren. Und zwar aus dem Grund, weil die Cisco-Devices, die dazwischen sind, die verschiedenen Multicast-IP-Adressen nicht abbilden können. Also die haben eine gewisse Anzahl an Tables, die sie benutzen können. Und wir haben ja 300, 400 Loops, die wir im System haben. Und wenn wir für jede Loop eine eigene Multicast-IP nehmen können, dann kommen die Cisco-Geräte durcheinander. Wenn die aber den gleichen Port haben, also wenn wir die gleiche IP-Adresse haben, aber unterschiedliche Ports, dann geht's. Das ist noch eine Besonderheit, die wir noch rausgefunden haben beim Deployment-Prozess. Da mussten wir dann noch mal einiges ändern, weil vorher hatten wir so das System gebaut, dass eine Multicast-Port war und wir mit verschiedenen Multicast-IPs gearbeitet haben. Das war das, was uns zuerst in den Sinn kam. Ja, das war noch eine große Änderung. Jetzt in dem System, so wie es jetzt hier läuft, ist es das, was man aus dem Open Source herunterladen kann. Also da gibt es den Admin-Benutzer, der heißt Admin mit dem Passwort Admin, mit dem man sich einloggen kann. Und da gibt es eben halt verschiedene User, 1 bis 10, die wir da drin haben, nur um mal eine gewisse Konfiguration zu zeigen und um eine gewisse Konfiguration verfügbar zu machen, dass man dann daraus seine eigene Konfiguration abbilden kann. Gibt es zu dem Admin-Interface irgendwelche Fragen? Ja?
Die Verschaltung zwischen den Usern und den Loops, kann die nur der Administrator ändern?
Also die Frage ist, ob die Verschaltung zwischen den Loops nur der Administrator ändern kann. Und da gibt es 2 verschiedene Levels von Administratoren, die wir haben. Wir haben einmal Domain-Administratoren, die können das ändern. Und zum anderen haben wir Projektadministratoren, die das auch ändern können. Aber die Projektadministratoren können immer nur in ihrem eigenen Projekt das ändern. Also Domains haben wir verschiedene, wie zum Beispiel, wir haben die Mission Terrasa und wir haben die Mission Quaze. Und das sind 2 verschiedene Domains für uns. Und der Domain-Admin kann beide ändern. Aber der Projekt-Admin von Grace kann nur die Grace-Konfiguration ändern. Und der Projekt-Admin von Terrasa kann nur die Terrasa-Konfiguration ändern. Also die Verschaltung.
Gibt das bitte die Möglichkeit, dass sich 2 User spontan privat unterhalten können?
Also die Möglichkeit, dass sich 2 User spontan unterhalten können, haben wir nicht implementiert. Ist eine Sache, die wir noch implementieren wollen, aber das wird ein größerer Aufwand, weil wir die über Systemgrenzen hinweg implementieren wollen. Also wir brauchen ja die Fähigkeit, dass man einen privaten Loop hat, zur Raumstation beispielsweise, gibt es ja privatisierte Konferenzen, wo die dann mit ihrer Familie oder mit Ärzten reden und da darf da kein anderer zuhören, da wird der Loop dann privatisiert, nennt sich das. Und das muss aber über Systemgrenzen laufen. Und die WebRTC-Verbindung über Systemgrenzen haben wir noch nicht angegangen. Also, dass wir über Systemgrenzen eine 1-zu-1-Verbindung schalten können. Da müssen wir ja die Zertifikate und die ganzen Schlüssel über die Systeme schleusen, dass halt wirklich keiner da drin zugreifen kann und dazuhören kann. glaube ich, immer noch Zeit. Danke. Also die Frage ist, ob das System im echten Einsatz ist, und die Antwort ist ja. Also das ist im Kontrollzentrum im Einsatz, das ist bei der Moraba im Einsatz, also bei der mobilen Raketenbasis. Dann haben wir jetzt Southern Launch in Neuseeland, die das benutzen. Und es war noch wer, aber da weiß ich nicht, für welche Mission das ist. Da haben wir nur von den Supportern Anfragen gekriegt. Also von der Firma, die das dann da unterstützt. Ja. Vielen Dank.